Atem der Hoffnung. Die Wochenendpredigt präsentiert von Hope Channel Radio.
Liebe Zuschauer, stellen Sie sich einmal vor, Sie könnten ein Superheld sein. Welcher wären Sie gern? Und welche Fähigkeiten würden Sie gern haben? Würden Sie gern wie Spider-Man an einem einzigen Faden hängen, durch die Luft fliegen und Menschenleben retten? Oder würden Sie eher kämpfen können wie Wonder Woman? Wie ein Held in Gottes Augen aussieht, darüber hat sich Karl-Heinz Schell Gedanken gemacht. Er ist Pastor in Göppingen und spricht in seiner Predigt über die Helden der Bibel.
Superhelden sind in aller Munde. Überall hört man von Iron Man, Spider-Man, Superman. Es ist unglaublich. Ein paar Jahre zurück, als ich noch in Wien gewohnt habe, bin ich einmal die Woche circa über eine der großen Donaubrücken hinübergefahren. Dort sah ich auch ein riesiges Plakat. Irgendein Superheldenfilm war dort wieder mal angepriesen. Aber sind diese Personen nicht eigentlich ein bisschen weit weg von unserer Realität? Ja, natürlich, sie sind mutig, sie bekämpfen Böses, sie retten die Welt. Sie verändern Menschenleben. Aber doch weit weg von unserer Realität. Dennoch ist es so, dass Hollywood einfach unglaublich viel Geld mit ihnen macht. Ich habe mir mal den Spaß gemacht und habe nachgeschaut, wie viel tatsächlich man mit diesen Filmen bis jetzt zumindest verdient hat. 18 Milliarden Dollar. Ein ziemlich lukratives Geschäft. Und der letzte, der jetzt, glaube ich, sogar noch in den Kinos ist, hat bis jetzt 700 Millionen eingespielt. Ein ziemlich lukratives Geschäft. Menschen fasziniert das wohl. Dieses so ganz andere, dieses geniale, diese Superlative. Ja, Helden gibt es auch in der Bibel natürlich. Und dort gibt es auch ein paar Persönlichkeiten, die besonders hervorstechen. Persönlichkeiten, die sogar Menschen kennen, die keine Ahnung von der Bibel haben. Menschen wie zum Beispiel Abraham, der Vater Israels. David, der berühmte König. Oder Simson, der stärkste Mann der Welt. Ich könnte jetzt noch weiter erzählen, da gäbe es noch viele. Aber auch diese habe ich so ein bisschen den Eindruck, sind vielleicht etwas weiter weg von unserer Realität? Helden im Glauben? Aber sind sie tatsächlich Vorbilder für uns? Sind es Menschen, die uns nahestehen? Oder schweben sie so 10 Meter über dem Boden? Heute möchte ich mit Ihnen das mir mal anschauen. Wie ist es denn in dem Wort Gottes? Wie werden diese Personen denn beschrieben? Können sie mit uns irgendwie mitfühlen? Oder sind sie tatsächlich so diese 10 Meter über dem Boden? Beginnen möchte ich gerne mit Abraham. Abraham, dem Vater des Volkes Israels. Und dort möchte ich mit Ihnen gleich in die Bibel einsteigen, möchte Sie einladen, dass wir gemeinsam den Hebräerbrief aufschlagen. Und dort das Kapitel 11. Dort werden viele, viele, viele dieser Helden aus der Bibel erwähnt. Aber Abraham stach für mich da etwas heraus. Warum, werden Sie jetzt feststellen. Ich lese ab Vers 8. Durch Glauben war Abraham, als er gerufen wurde, gehorsam auszuziehen an den Ort, den er zum Erbteil empfangen sollte. Und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er komme. Durch Glauben siedelte er sich im Land der Verheißung an, wie in einem Fremden, und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er erwartete die Stadt, die Grundlagen hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Durch Glauben empfing er auch mit Sarah, obwohl sie unfruchtbar war, Kraft, Nachkommenschaft zu zeugen, und zwar über die geeignete Zeit des Alters hinaus, weil er den für treu erachtete, der die Verheißung gegeben hatte. Abraham wird hier als jemand beschreibt, der Gott bedingungslos vertraut hat. Der in eine ungewisse Zukunft gegangen ist weil Gott ihn gebeten hat. Der auf einen Sohn gewartet hat, obwohl er schon viel zu alt war. Abgesehen davon, dass seine Frau auch schon viel zu alt war. Um genau zu sein, erinnere ich mich ein bisschen anders an diese Geschichte. Ich habe diese Geschichte schon früh gehört. Früh gehört in der Sabbatschule, wo man diese Geschichten gehört hat. Aber die Geschichte ging irgendwie anders. Wie, fragen Sie sich vielleicht? Abraham hat ein bisschen gebraucht. Natürlich, er ist aus seinem Land herausgegangen, aus Ur in Chaldea, in ein neues, unbekanntes Land. Doch irgendwie kam der Sohn nicht. Der Sohn, den Gott ihm versprochen hatte, ließ etwas länger auf sich warten. Er wurde älter und älter. Ja, und dann kamen die Gedanken. Was tun? Ich bin jetzt fast schon zu alt. Und da kam eine geniale Idee von seiner Frau. Es gibt hier die Tradition, dass auch der Sohn meiner Magd als deiner gilt, beziehungsweise als meiner gilt. Hab doch ein Kind mit ihr. Abraham hielt das scheinbar für eine gute Idee und tat es. Wir wissen nicht, was für Leid das alles mit sich gebracht hat. Abgesehen von dem, was dort in der Familie passiert ist. Und dann kommt Gott noch einmal direkt zu Abraham und redet mit ihm und sagt ihm noch mal, ja, du wirst Nachkommen haben. Du wirst einen Nachkommen haben, der wie Sand am Meer sein wird. Und ich werde dich segnen durch ihn. Und Abraham natürlich denkt dort an Ismael, den er von Hagar bekommen hat. Und sagt, ja, segne doch den Ismael. Und Gott sagt ihm, nee, ich meine nicht Ismael. Ismael, das war dein Werk. Nein, ich meine jemand anderes. Isaak. Isaak soll derjenige sein. Den wirst du noch haben. Und was hier eigentlich mich erschüttert, was uns eigentlich alle erschüttern müsste, die Reaktion, die Abraham hat. Er fängt an zu lachen. Als ob er das nicht für ernst nehmen kann. Meinst du das wirklich ernst, lieber Gott? Ich bin jetzt schon unglaublich alt und soll jetzt noch ein Kind bekommen? Was soll denn das? Seine Frau macht es ihm gleich. Auch sie fängt an zu lachen. Und dennoch ist es so, dass Abraham hier in dem Text, den wir gerade gelesen haben, in Hebräer, beschrieben wird als jemand, der Gott bedingungslos geglaubt hat. Der glaubte sogar über diese Zeit hinaus, über das Menschenmögliche hinaus. Ein bisschen eigenartig. Es war nicht nur Abraham, der mir da in den Sinn kam, als ich über diese Helden nachgedacht habe. Eine zweite Person kam mir sofort in den Sinn. David. David ist der König. Der König, über den alle reden, mit dem alle verglichen werden. Der wunderbare, geniale, gute König. Heraus sticht da ein Text, der über David geschrieben wird. Und den möchte ich mit Ihnen auch gerne lesen. Im ersten Buch der Könige und dort in Kapitel 14. Es ist schon ein bisschen Zeit vergangen. David lebt nicht mehr. Es wird hier über ihn geredet. Es wird geredet zu einem seiner Nachfolger, nämlich Jerobeam. Hier in Kapitel 14 des ersten Buches Könige, Vers 7, können wir Folgendes lesen. Geh hin, sage zu Jerobeam, so spricht der Herr, der Gott Israels, weil ich dich mitten aus dem Volk herausgehoben und dich zum Fürsten über mein Volk Israel gemacht habe und das Königtum vom Haus David weggerissen und es dir gegeben habe, du aber nicht gewesen bist wie mein Knecht David, und hier kommt's, der meine Gebote bewahrt hat und mir nachgefolgt ist mit seinem ganzen Herzen, dass er tat nur, was recht ist in meinen Augen. Das ist eine heftige Aussage. Unglaublich heftige Aussage. David hat nur das getan, was in Gottes Augen recht war. Und vergeben Sie mir, auch da erinnere ich mich an ein paar andere Geschichten. David hat, glaube ich, nicht immer das getan, was recht war in Gottes Augen. Eine der berühmtesten Geschichten von David ist eine nicht unbedingt rühmliche Geschichte. Die Geschichte beginnt, Im Prinzip auf der Terrasse von Davids Palast. Er sitzt dort. Sitzt dort und genießt, glaube ich, den Abend. Zu der Zeit war es eigentlich üblich, dass alle Könige so ein bisschen sich die Hörner abgestoßen waren. Das heißt, es war die Zeit, wo die Könige zum Krieg auszogen. Und David hatte sich gedacht, nee, diesmal gehe ich nicht mit. Diesmal bleibe ich zu Hause. Und saß dort auf seiner Terrasse und schaute, was gibt's denn da? Und da fällt der Blick auf ein spezielles Haus, ebenfalls mit einer Dachterrasse. Dort ist Bathseba. David hat nur einen Gedanken gehabt. Oh, die möchte ich gern haben. Gesagt, getan. Das Ende dieser Geschichte ist eigentlich ein unglaublich tragisches. Nicht nur, dass er die Ehe gebrochen hat. Nicht nur, dass er dort eine Familie kaputt gemacht hat. Nein, er hat sogar Mord begangen. Er ging so weit, dass er es orchestrierte. Dass der Mann von Bathseba zuerst nach Hause gerufen wurde. Komm doch nach Hause, ich möchte gerne vertuschen, das sagt er natürlich nicht, was ich dort getan habe. Er hat sie nämlich geschwängert. Und als das nicht funktioniert, greift er zum drastischen Mittel, das er damals wohl hatte. Er redet zu seinem Feldherr und sagt, schick ihn an die vorderste Front, in die erste Reihe, als quasi menschliches Schild. Traurige Geschichte. Unglaublich traurige Geschichte. Und auch David scheint hier nicht so als Held hervorzugehen. Und dennoch lesen wir hier in diesem Text, was hat David getan? Nur das, was Gott wohlgefiel? Wie kann das sein? Hat Gott vergessen? Hat Gott vielleicht Amnesie? Ist vielleicht David nicht der Held, den wir so kennen? Ich möchte Ihnen gerne eine Legende erzählen. In einem Buch von Brennan Manning, The Ragamuffin Gospel, lose übersetzt heißt das so viel wie das Gassenkinder-Evangelium, wird eine Geschichte erzählt, eine Legende mehr oder weniger. Dort heißt es, dass im Westen der USA eine Frau gewesen sein soll. Und diese Frau soll die Fähigkeit gehabt haben oder soll Visionen gehabt haben. Visionen, wo sie Jesus direkt begegnet und mit ihm redet. Einer der Erzbischöfe bekommt das mit und ist natürlich gleich ein bisschen skeptisch. Man muss da vorsichtig sein. Das kann natürlich was Interessantes sein, aber das kann auch jemand sein, der einfach nur verrückt ist. Und er geht zu dieser Frau hin und fragt sie, kannst du wirklich mit Jesus reden, wenn du diese Visionen hast? Ja, natürlich. Dann hätte ich eine Bitte an dich. Bitte stell doch Jesus das nächste Mal eine Frage. Okay, was ist die Frage? Frag ihn doch bitte, was ich als letztes gebeichtet habe. Die Frau stutzt ein bisschen und fragt nach, soll ich wirklich genau diese Frage stellen? Ja, bitte stell genau diese Frage. Natürlich war sie klug, diese Frage, weil sie würde sie bloßstellen. Ein paar Tage später bekommt dieser Erzbischof einen Anruf. Die Frau ist am Telefon und sagt, kommen Sie bitte zu mir, kommen Sie bitte her, ich habe eine Antwort auf Ihre Frage. Der Erzbischof natürlich total begeistert oder in Vorerwartung, fährt hin, geht zu dieser Frau und die Frau und er sitzen sich gegenüber. Sie nimmt seine Hand und sagt ihm, genau das hier hat Jesus mir gesagt. Ich kann mich nicht erinnern. Natürlich ist das nur eine Geschichte. Eine Geschichte, die einen Punkt rüberbringen möchte. Aber ist es nicht ein wichtiger Punkt? Die Bibel selbst sagt uns genau das. Sagt uns genau das, was diese Parabel oder Legende uns weitergeben wollte. Ich lade Sie ein, Micha Kapitel 7 aufzuschlagen. Micha Kapitel 7 und dort die Verse 18 und 19. Dort Dort schreibt nämlich Micha nichts anderes, als was diese Geschichte ausgesagt hat. Vielleicht kennen Sie das Lied auch, das auf diesen Text basiert. Micha 7, Abvers 18. Wer ist ein Gott wie du, der Schuld vergibt und Vergehen verzeiht dem Rest seines Erbteils? Nicht für immer behält er seinen Zorn, denn er hat Gefallen an Gnade. Er wird sich wieder über uns erbarmen, wird unsere Schuld niedertreten. Und du wirst alle ihre Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Wissen Sie, was das bedeutet? Was das für die Personen damals bedeutet hat? Gott ist bereit, alles zu vergeben, aber nicht nur alles zu vergeben. Nein, er wirft sie sogar ins Meer. Für uns ist dieses Bild heute nicht so aussagekräftig vielleicht wie damals. Heute gibt es U-Boote, unglaublich spezielle und hochentwickelte Tiefseetauchboote, die unglaublich tief ins Meer hinabkommen. Damals gab es sowas nicht. Damals war das, was man ins Meer geworfen hat, weg. Das kam nicht mehr hervor. Und das verspricht Gott hier jedem, der seine Schuld zu ihm bringt. Jetzt langsam verstehe ich, was mit Abraham und mit David los gewesen ist. Beide waren Menschen wie Sie und ich. Menschen mit Fehlern. Menschen, die gekämpft haben mit ihrem Leben, die auch gekämpft haben mit ihrem Glauben. Abraham, der vielleicht immer ein bisschen unsicher war, aber doch am Ende seines Lebens, und das ist faszinierend, am Ende seines Lebens steht er vor einer großen, großen Aufgabe. Gott gibt ihm den Auftrag, seinen Sohn zu opfern. Der Sohn, den er eigentlich geschenkt bekommen hat, geschenkt von Gott, den soll er jetzt weggeben? Das Schöne daran ist, Abrahams Glaube ist gewachsen. Und hier wird er für mich zum Held, weil er weiß und er sagt es auch. Gott hat ihn mir geschenkt. Und wenn Gott will, kann er ihn auch auferwecken. Ich glaube, bei David ist es ähnlich. Diese Situation dort, diese Geschichte, die er dort erlebt hat, es scheint fast so, als ob er am Anfang nicht wirklich realisiert, was er gemacht hat. David ist eine Person, die eigentlich alles mit ganzem Herzen tut. Er ist ganz bei Gott, aber wenn es dann mal schief geht, ist er ganz weg. Und er kommt eigentlich nicht drauf, was das Problem ist, bis nicht der Prophet Nathan zu ihm kommt und ihm sagt, hey David, du hast hier einen riesigen Mist gebaut. Und dann passiert's. Dann schreibt David einen Psalm. Psalm 51. Und dort merken wir, wie tief es geht. Und dort bittet David Gott um eine komplette Erneuerung. So weit, dass er sagt, Gott, schenk mir ein reines Herz. Weil er merkt, ich bin so ein schlechter Mensch. Ich möchte gerne noch eine Person mit Ihnen anschauen. Diese Person finden wir im Neuen Testament. Diese Person ist Petrus. Auch Petrus ist jemand, der doch recht berühmt ist. Ich möchte gerne an einer Stelle der Geschichte Petrus einsteigen. Es ist relativ am Ende. Relativ nah an der Szene Golgathas, wo Jesus am Kreuz hängt. Aber er hängt noch nicht am Kreuz. Er ist noch in diesem Hof, wo das Gericht gehalten wird, wo man über ihn entscheidet. Und Petrus hat sich hineingeschlichen. Er hat sich hineingeschlichen und beobachtet. Beobachtet von der Ferne. Was wird dort wohl passieren? Und dann passiert's. Er wird gefragt, sag mal, bist du auch einer von denen, die da mit Jesus mitgegangen sind? Und Petrus will natürlich nicht auffliegen. Nein, nein, auf keinen Fall. Das macht er nicht nur einmal. Und dann passiert's, dann kräht der Hahn und er erinnert sich. Er erinnert sich, Jesus hat doch gesagt, oh nein, ich werde ihn verleugnen. Petrus ist traurig. Der Petrus, der eigentlich immer sehr, sehr vorlaut war. Derjenige, der als erstes geredet hat. Derjenige, der eigentlich so am aktivsten war. Der gesagt hat, Jesus, ich verlasse dich auf keinen Fall. Und der sogar so weit gegangen ist, dass er das Schwert gezückt hat und gesagt hat, wer dich angreift, dem gebe ich was. Und hat tatsächlich dann das Ohr eines Dieners abgeschlagen. Petrus ist dort eigentlich ein Haufen Elend. Und ich glaube, Petrus hat dort auf einmal erst richtig verstanden, was passiert ist. Die Jünger und Petrus auch sind 3,5 Jahre mit Jesus mitgegangen. Haben ihn erlebt, wie er lebt, wie er mit Menschen umgeht, wie er Menschen heilt, wie er sogar Tote zum Leben erweckt. Und immer wieder scheint es so durch, als ob die Jünger nicht verstanden haben, worum es eigentlich geht. Und auch Petrus nicht, weil sie gedacht haben, wir brauchen hier ein starkes Israel, ein politisches Israel, aber darum ging es Jesus gar nicht. Es ging Jesus um was viel, viel Wichtigeres, nämlich um die Erlösung der Menschen, um die Erlösung von den Sünden. Und ich glaube, an dem Punkt, wo Petrus ist, merkt er, die Geschichte passt nicht mehr. Bis jetzt konnte ich mir vielleicht noch das eine und andere zusammenreimen, aber meine Vorstellung von dem, wie Jesus das machen sollte, das funktioniert nicht mehr, wenn der am Kreuz ist. Petrus versteht hier, glaube ich, eine Sache. Und das ist etwas, was, glaube ich, jeder irgendwie verstehen muss und erkennen muss. Und was ihn und ich glaube auch die anderen zu biblischen Helden macht. Er versteht, es geht nicht um ihn. Es geht um Jesus. Und der wahre Superheld, das ist Jesus. Derjenige, der die Welt tatsächlich verändert hat, der die Welt auf den Kopf stellt, weil auf einmal ist nicht Schluss nach unserem Leben, sondern es kann weitergehen. Gottes Helden haben genau diesen Punkt für mich gemeinsam. David hat erkannt, wow, ich habe das irgendwie selber in die Hand genommen und es ist alles schiefgegangen. Abraham hat das Gleiche erkannt. Und als beide im Prinzip alles an Jesus abgegeben haben, werden sie für mich für echte Helden. Auch sie, auch ich können Helden sein. Wenn uns bewusst wird, was wirklich wichtig ist. Das Wort Gottes sagt, dass es wichtig ist, dass wir auch eine Veränderung erleben. Und das können wir nur erleben, wenn wir von Neuem geboren werden. Ich möchte mit Ihnen gerne einen Text lesen. Den Text finden wir in Johannes Kapitel 3. Johannes Kapitel 3, dort ganz von Anfang. Es war aber ein Mensch aus den Pharisäern mit Namen Nikodemus, ein Oberster der Juden. Dieser kam zu ihm bei Nacht und spricht zu ihm, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist von Gott gekommen. Denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Jesus antwortet und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Jesus sagt hier, wir müssen von Neuem, um genau zu sein, von oben geboren sein. Das heißt, wir müssen eine Veränderung erleben. Und ich glaube, diese Veränderung beginnt damit, dass ich verstehe, dass es nicht um mich geht, sondern um Jesus geht. Ich glaube, den größten und den wichtigsten Schritt hin zum Helden muss man tun, wenn man am Kreuz niederkniet und anerkennt, Jesus, du hast für mich alles getan. Du hast für mich das Leben gegeben. Du bist der wahre Superheld. Ich wünsche Ihnen, dass Sie diese Erfahrung auch machen dürfen. Dass Sie erleben dürfen, dass Jesus alles ist. Dass Jesus das Zentrum und die Mitte Ihres Glaubens ist. Ich lade Sie ein, dass wir gemeinsam noch beten. Vater im Himmel, viele Personen waren in der Bibel, die mit dir gelebt haben. Das waren keine Menschen, 10 Meter über dem Boden geschwebt sind, sondern Menschen, ja, wie auch ich, mit Fehlern, mit Problemen, mit Herausforderungen. Vater, ich möchte dich bitten, dass du hilfst, dass wir auch zu dieser Erkenntnis kamen, wie sie auch gekommen sind. Dass es nicht um uns oder um sie geht, sondern, Vater, dass es um dich geht. Dass du derjenige bist, der alles gegeben hat, der die Welt grundlegend verändert hat, der uns gerettet hat. Danke dafür. In deinem Namen. Amen.